Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Willkommen. Machen zu viele Abitur? Fragen wir rund um die Abi-Zeugnis-Vergabetermine in den meisten Bundesländern. Die Weichen Richtung Erwerb der allgemeinen Hochschulreife werden allerdings früh gestellt. Der Lernstress beginnt schon im Grundschulalter. Besonders dort, wo der Notenschnitt in den Hauptfächern und nicht der Elternwille zählt, bei der Entscheidung, wohin die Schullaufbahn geht. Gymnasium oder alles andere? Gesamt, Real, Mittel, Gemeinschaft zu der Hauptschule. Ganz am Ende, in Klasse 12 oder 13, wird dann vehement um den Abischnitt gerungen. Viele gehen in Nachprüfungen, verlangen Einsicht in Prüfungsprotokolle, klagen oder starten eine Online-Petition. Dieses Jahr besonders gegen zu schwere Abi-Klausuren in Mathe in Bayern oder Erdkunde in Nordrhein-Westfalen. An der Hochschule erstmal nicht genommen zu werden, weil der Schnitt nicht reicht, das ist in angesagten Fächern ganz normal. Zurzeit liegt die Abiturientenquote in Deutschland bei 49% eines statistisch gemittelten Altersjahrgangs. Kein Rekord. Den gab es 2015 mit 53% Abiturienten und Fachabiturienten des Abgangsjahrgangs. Was bedeutet diese Zahl? Rund die Hälfte macht Abitur. Hier einige Stimmen dazu aus den Medien.
Letztendlich sollen die Eltern selbst entscheiden, auf welche Schule ihr Kind geht. Ja, und ganz klar, da steigt natürlich die Zahl der Gymnasiasten zwangsläufig, weil Eltern ihre Kinder gerne mal überschätzen, was gar nicht böse gemeint ist. Wenn aber viele Schüler auf ein Gymnasium kommen, die den Anforderungen eigentlich gar nicht gewachsen sind, dann ist die Schule auf Dauer gezwungen, das Niveau an die Schwächsten anzupassen.
Ich kann sagen, zu meiner Schulzeit, Abi vor 2000, da war das so. Wir sind ganz, ganz früh mal in der 5. Klasse mit irgendwie 30, 34 Leuten angefangen. Und am Ende haben, ich glaube, 16 das Abitur gemacht. Kein besonders guter Schnitt.
Unser Problem liegt ja nicht darin, dass wir einen geringeren Abiturientendurchschnitt haben, als das in manchen anderen Ländern der Fall ist, sondern das Problem liegt darin, dass wir relativ viele Schulabbrecher haben, die die Schule verlassen ohne einen Abschluss.
Das waren in der Reihenfolge rückwärts die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler in Deutschlandfunk Kultur sowie die YouTube-Pädagogen Lehrer Schmidt und Mr. Wissen to go. Machen zu viele in Deutschland Abitur? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Es diskutiert hier bei mir im Studio die Ökonomin Dr. Lydia Marlin, Arbeitsmarktexpertin am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Hallo, Frau Marlin.
Ja, schönen guten Tag.
Und er ist zugeschaltet, nimmt die andere Position ein, Professor Dr. Olaf Köller, frisch im Amt bestätigter Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz und Mitherausgeber der Analyse der Bildungsergebnisse für 15-Jährige an deutschen Schulen, PISA 2022 zuletzt. Willkommen, Herr Köller.
Ja, ich grüße Sie herzlich.
Um es einmal zu nennen, außerdem sind Sie geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel und an der dortigen Uni auch Professor für empirische Bildungsforschung. Mhm. Soweit der Vorlauf. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Statements und Begründungen. Ja oder nein, Lydia Marlin, machen zu viele Abitur?
Ja, als Arbeitsmarktexpertin komme ich natürlich mit der Perspektive der Wirtschaft auf diese Frage. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn uns der Fachkräftemangel vor allem quantitativ dort am meisten beschäftigt, wo wir beruflich Qualifizierte brauchen, dann ist die Frage, ob wir überhaupt so viele Abiturienten brauchen oder ob es nicht auch zeitgemäß wäre, wieder dafür zu sorgen, dass dieser Trend hin zu höheren Abschlüssen etwas umgekehrt wird zumindest und eben auch Handwerksberufe und Berufe, die halt eben über eine berufliche Qualifizierung erworben werden, mehr in den Fokus gerückt werden.
War das dann ein Ja?
Das heißt, ja, ich habe nicht grundsätzlich was gegen Abiturienten. Es würde mich aber freuen, wenn wir es wirklich schaffen, diese alleinige Fokussierung, die es ja zumindest bei den Eltern noch gibt. Wir haben es in den vorherigen Beiträgen gehört. Wenn die Eltern entscheiden, welche Schulform das Kind an der weiterführenden Schule besucht, dann zählt eben weder das Interesse des Kindes noch die Leistung, sondern es zählt quasi das Interesse der Eltern, weil sie glauben, ihrem Kind damit die einzig große, weite Welt der Möglichkeiten zu eröffnen.
Auf die Frage, machen zu viele Abitur, sagen Sie, Olaf Köller, nein?
Das ist richtig, ich sage nein, zumal wir auch gar nicht wissen, was genau die richtige Zahl wäre. Wenn wir wüssten, wie groß genau die Zahl der Abiturientinnen und Abiturienten sein sollte, dann wäre auch Ihre Frage noch leichter zu beantworten, ob es zu viele oder zu wenig sind. Also grundsätzlich ist es ja so, dass das, was wir jetzt oder heute beobachten, ein Trend ist, der sich in Westdeutschland zumindest schon in den 1950er, 1960er Jahre eingestellt hat. Das heißt, die Eltern erkennen einfach, dass höhere Bildungsabschlüsse ihren Kindern natürlich auch sehr viel mehr Lebenschancen einräumen. Und eigentlich haben wir es ja seitdem her, dass die Nachfrage nach höheren Bildungsabschlüssen sich fortgesetzt hat. Wir haben es noch einmal erlebt, auch Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands, dass dann natürlich auch in den neuen Bundesländern sofort die Eltern gemerkt haben, wo letztendlich ihre Kinder die größten Chancen haben. Und auch am Arbeitsmarkt, aber auch für die weitere Lebenskarriere sehen wir natürlich, dass ein Abitur den Kindern andere Chancen eröffnet, als wenn sie kein Abitur haben. Also insofern kann man es gut verstehen, dass Eltern nachfragen. Aber für mich ist in dieser Diskussion wirklich wichtig, wenn man solche Trends eh kaum stoppen kann, wenn man solche Fragen diskutiert, dass man eigentlich eine Idee hat, was wäre denn jetzt eigentlich eine gesunde Zahl von Abiturientinnen und Abiturienten? Oder ist das nicht letztendlich so, dass man im Prinzip das System weiter offen halten kann und dann eher auf der abnehmenden Seite auch am Arbeitsmarkt sich überlegen kann, was machen wir denn mit den ganzen Abiturientinnen und Abiturienten?
Ein Konter, Frau Marlin?
Ja, Herr Koller, ich würde Ihnen in einem Punkt partiell widersprechen. Ich glaube, dass es heute tatsächlich relativ viel Durchlässigkeit im System gibt. Und die Frage ist ja, was sind die Möglichkeiten, die eröffnet werden sollen? Also wir haben uns in Studien angeschaut, wie zum Beispiel Verdienstmöglichkeiten oder Karriereperspektiven sind von Leuten, die ein Studium gemacht haben, im Vergleich zu denen, die eine Ausbildung und Fortbildungsabschluss, Meister oder Techniker gemacht haben. Und es ist so, dass man beispielsweise mit einem Fortbildungsabschluss durchaus mehr verdienen kann als der durchschnittliche Akademiker, wenn man da die Geisteswissenschaftler und so mit berücksichtigt. Es ist eben heute nicht mehr so, dass das Abitur mit anschließendem Studium der einzige Weg ist, um gute Karriere und vielfältige Möglichkeiten zu haben. Das kommt noch so ein bisschen aus dieser Zeit der OECD-Vergleiche, dass Deutschland geringere Abiturientenquoten hätte und vor allem Akademikerquoten und dadurch lange postuliert wurde, dass Deutschland das Risiko hätte, weniger innovativ zu sein. Wir wissen aus Studien, dass in Deutschland hohe Innovation stattfindet und zwar wegen eines guten dualen Systems und nicht trotz.
Naja, aber diese Diskussion setzt ja voraus, dass alle Abiturientinnen und Abiturienten ins Studium gehen. Nun wissen wir ja auch, dass gerade auch der duale Ausbildungsmarkt, aber auch der vollzeitschulische Ausbildungsmarkt ja auch vielfach von Abiturientinnen und Abiturienten nachgefragt wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind ja ungefähr ein Drittel der abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse pro Jahr durch Abiturientinnen und Abiturienten. Wenn ich da nicht ganz falsch liege, dürften das 150.000 bis 180.000 junge Leute sein, die jährlich allein auf den dualen Ausbildungsmarkt kommen, mit Abitur. Das heißt, es ist ja kein Automatismus, dass jeder, der Abitur macht, dann auch ins Studium geht. Insofern kann man natürlich auch sehen, dass der duale Ausbildungsmarkt ja auch durch die Abiturientinnen und Abiturienten angereichert wird. Und wenn ich gerade solche Ausbildungsberufe auch wie Industriekauffrau, Industriekaufmann betrachte, da sind ja sowieso überwiegend Abiturientinnen und Abiturienten, die dort reinkommen. Also insofern wäre mir auch wichtig, Abitur nicht automatisch zu verkoppeln mit Studium. Denn wir wissen, dass die Sozialpädagogin der Sozialpädagoge vermutlich nicht mehr verdient als die Mechatronikerin oder der Mechatroniker bei Audi. Vermutlich verdient er oder sie sogar mehr.
Ja, sehr wahrscheinlich. Und es ist ja tatsächlich sogar so, ja, es geht ein Drittel der Abiturienten in die Ausbildung, aber die sind schon stark konzentriert auf die Berufe, wo man auch Bankkaufmann zum Beispiel oder Versicherungskaufleute, wo wir aber eigentlich sehen, dass das Berufe sind, wo es gewisses Substituierbarkeitspotenzial gibt.
Ne? Was meinst
du damit? Die Analysen vom IAB anschauen, dass die perspektivisch ersetzt werden können durch KI und so weiter. Das heißt, da, wo wir den Fachkräftemangel haben, sehen wir nicht, dass da so viele Akademiker oder beziehungsweise Abiturienten ankommen.
Sie sind ja, Herr Köller, mitverantwortlich schon seit Jahren für die PISA-Studienerhebung und Analyse in Deutschland. Die vorletzte, glaube ich, war es, da wurde das so begleitet, mit der Forderung der OECD Richtung 70% Abiturientenquote in Deutschland zu gehen. Und wir haben aber doch seitdem einen Rückgang, immerhin um 4 Prozentpunkte. Will heute noch jemand öffentlich vertreten 70% Abiturientenquote in Deutschland?
Also da bleibe ich bei meinem Eingangsstatement. Keiner weiß ja, was eine gesunde Quote ist. Also was wir aber allerdings beobachten, ist ja, dass der große Run aus Gymnasium vorbei ist. Wobei wir auch immer trennen müssen, Abiturientenquote und Run aus Gymnasium. Weil natürlich viele auch Abitur gar nicht am Gymnasium machen. Wir haben die beruflichen Gymnasien, wir haben die Gesamtschulen, heute heißen sie oft Gemeinschaftsschulen oder integrierte Sekundarschulen, an denen ja auch das Abitur erworben wird. Also wenn ich mir den Run aus Gymnasium anschaue, so stagniert der ja schon seit über 10 Jahren, dass wir gar nicht mehr höhere Übertrittsquoten haben, als wir sie vor 10 Jahren hatten. Also insofern, glaube ich, ist auch eine Warnung, wir werden keine 70% bekommen. Und auch diese Forderung nach 70%, da fehlt mir im Moment noch so die klare Modellierung, warum es genau 70% sein müssen. Sondern bei den Quoten, auf die wir uns jetzt eingependelt haben, die liegen so zwischen 45% und 50% pro Jahr. Das wird vermutlich nicht mehr zurückzuschrauben sein. Aber wir sehen eben auch, dass das System auch nicht an irgendwelche Belastungsgrenzen kommt. Wir haben im Moment ja auch die Situation, dass langsam die Geburtskohorten wieder ansteigen. Das heißt, auch im Gymnasium werden wir insgesamt wieder ein paar mehr haben. Aber insgesamt ist das System, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt, weil es sich ja eigentlich auch seit, wie gesagt, über 10 Jahren nicht mehr groß verändert. Und dass Berufe wegfallen, Ausbildungsberufe durch KI ersetzt werden, ist sicherlich richtig. Meine Prognose, die Gespräche, die ich mir auch mit Ökonomen führe, die lassen mich eigentlich nicht hoffen, dass die zukünftigen Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor allem für die Schwachqualifizierten da sein werden, weil alle hochqualifizierten Berufe durch die KI übernommen werden. Haben Sie auch nicht gesagt, Frau Marlin, um keine Missverständnisse
hier
zu erzeugen.
Würde ich auch so auf gar keinen Fall.
Also insofern sehe ich schon, dass wir natürlich auch mit Blick auf den zukünftigen Arbeitsmarkt eher höher qualifizierte Jugendliche brauchen als gering qualifizierte. Und was mich eben auch noch umtreibt, ist ja nach wie vor auch die Signalfunktion von Zertifikaten in Deutschland, die auch bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern immer noch sehr stark vorherrscht. Das heißt, wer heute mit einem Abitur kommt, das macht ein anderes Signal auch im Ausbildungsbereich, als wenn sie mit dem Hauptschulabschluss kommen. Und wir sehen es ja dann auch an den Übertritten. Wer heute mit einem Hauptschulabschluss in den Ausbildungsmarkt geht, kann davon ausgehen, zumindest 45% bis 50%, dass sie überhaupt nicht in Ausbildung kommen zunächst einmal, sondern dass sie in das sogenannte Berufsübergangssystem gehen.
Ja, aber genau deshalb, also ich glaube, das ist eher ein Resultat der Bildungsexpansion und nicht quasi der Beweis dessen dafür, dass wir sie brauchen, sondern es sind immer mehr Jugendliche, die früher den klassischen mittleren Abschluss gemacht hätten, jetzt an den Gymnasien oder machen zumindest ein Abitur an einer Gemeinschaftsschule oder sonst wo, sodass wir heute eben diese Ausdifferenzierung der Qualifikationen am oberen Rand nicht mehr sehen. Also das heißt, wir haben viel mehr Jugendliche, die Abitur machen, als wirklich, also da haben wir eine viel größere Heterogenität in der Gruppe. Und am unteren Ende, die heute ohne Abschluss oder mit einem Realschul- oder ehemaligen Hauptschulabschluss, dem ersten Bildungsabschluss, die Schule verlassen, das ist quasi sozusagen der Rest, der übrig bleibt. Und den will dann keiner mehr haben. Das finde ich tatsächlich eher problematisch. Wir haben es ja lange gesehen, dass zum Beispiel in Bayern viel größerer Anteil lange Zeit zu den Hauptschulen gegangen ist beispielsweise oder einen Realschulabschluss gemacht hat, die Abiturientenquote geringer war und die zum Beispiel bei PISA viel besser abgeschnitten haben, man dort auch mit einem Hauptschul- oder Realschulabschluss viel bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz hatte als beispielsweise hier bei uns in NRW. Und das wäre auch so ein bisschen mit mein Argument, wenn wir uns das anschauen, welche Bundesländer denn besonders hohe Abiturientenquoten haben, beispielsweise Berlin oder NRW, das sind ja gerade die Länder, die bei PISA besonders schlecht abschneiden. Das heißt, ich sehe nicht den Mehrwert, dass die Jugendlichen, die ein Abitur machen, wirklich auch die Kompetenzzuwächse haben, die Zertifikate signalisieren. Und das ist was, was wir auch aus der Praxis von den Unternehmen bestätigt kriegen.
Reden Sie, Herr Köller, noch von der allgemeinen Hochschulreife, die am Gymnasium erworben wird?
Na, wir reden lieber von Hochschulzugangsberechtigung. Das passt, glaube ich, auch besser. Denn wir haben ja in Deutschland das System, sobald Sie das Abitur in der Tasche haben, haben Sie die Zugangsberechtigung und im Prinzip ja auch für alle Studienfächer. Das ist ja auch eine Besonderheit, die uns auszeichnet. Es sei denn, es gibt mehr Bewerberinnen als Studienplätze, dann greifen eben diese Numerus Clausus-Regelungen, wie sie früher hießen. Aber im Prinzip kann ja jeder mit der Hochschulzugangsberechtigung alles machen. Wobei mir eins noch mal ganz wichtig ist. Also ich glaube, es ist unbestritten, und das zeigen eigentlich schon die Trends auch unter anderem in PISA, dass die Kompetenzstände von Schülerinnen und Schülern in Deutschland über die letzten 10, 12 Jahre abgenommen haben. Dazu muss man aber auch sagen, dass sich eigentlich seit 10, 12 Jahren auch die Übertrittsquoten ja nicht mehr groß verändert haben, sondern das System ist ja relativ stabil geblieben. Also insofern ist es schon beobachtbar, dass Kompetenzstände sinken. woran es liegt und ob es an den Strukturen liegt und am Run auf das Gymnasium, da bin ich skeptisch, ob das so kausal einfach zu interpretieren ist. Aber auch nochmal zu den, natürlich haben wir heute eine sehr homogene, kleine Hauptschulklientel. Aber auch wenn wir uns das wieder historisch anschauen, auch schon in den 50er, 60er Jahren, was ist denn da passiert? Die traditionell oder die besseren Realschülerinnen und Realschüler sind dann schließlich aufs Gymnasium gekommen. Die besseren Hauptschülerinnen und Hauptschüler sind auf die Realschulen gekommen. Das heißt, selbst wenn wir das heute zurückschrauben würden, wären es, glaube ich, immer noch dieselben letztendlich, die in die entsprechenden Berufe gehen. Denn indem man das Ganze jetzt wieder ein bisschen nach unten verschiebt und die mittleren Schulabschlüsse wieder attraktiver macht, verschiebt sich ja nur die Klientel ein bisschen hin und her. Das heißt, die Realschülerinnen und Schüler von früher sind heute die mittelprächtigen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die auch im Ausbildungsmarkt sind. Also insofern sehe ich gar kein Problem, wenn sich Schülerschaften verschieben. Problem sehe ich schon in dem unteren Bereich, die jetzt in den Hauptschulen sind. Aber diese Gruppe, Kolleginnen und Kollegen von mir haben die auch mal als Modernisierungsverlierer bezeichnet. Das ist, glaube ich, nicht ein Problem der Hauptschule, sondern es ist einfach auch ein Problem, dass es kaum noch Ausbildungsberufe gibt, in die diese Schülerinnen und Schüler mit ihren geringen Qualifikationen überhaupt reinkommen können. Denn häufig sind das ja junge Leute, die über so geringe Kompetenzen auch verfügen, dass die Ausbildungsbetriebe sehr, sehr viel investieren müssen, damit diese jungen Leute auch in der Berufsschule überhaupt mitkommen können.
Aber Lydia Marlin will da reingehen vom Institut der Deutschen Wirtschaft, des arbeitgebernahen Instituts.
Ja, also mich würde interessieren, ob Sie nicht glauben, dass das auch was damit zu tun hat, dass es eben ja so ein Stigma gibt, weil die besseren ehemaligen Hauptschüler heute eben nicht mehr auf die Hauptschule gehen. Das führt doch erst zu dieser Stigmatisierung, dass man sich Hauptschüler vielleicht gar nicht erst mehr anguckt, oder?
Naja, Stigmatisierung ist eine gute Frage. Wir wissen natürlich auch, dass das eine Gruppe ist, die typischerweise dann auch, selbst wenn sie in Ausbildung kommen, ja auch wieder ein hohes Abbruchspotenzial hat. Das heißt, das sind auch Schülerinnen und Schüler, die oft die Schule verlassen mit niedrigen Kompetenzständen, die auch Probleme im Bereich der Selbstorganisation, der Selbstregulation haben. Und da scheint es mir wichtiger zu sein, darüber nachzudenken, was können wir in den Jahren der Sekundarstufe 1 tun, also in den meisten Bundesländern von 5 bis Klasse 9 oder Klasse 10, damit wir diese jungen Leute auch mit einem Repertoire ausstatten an kognitiven Kompetenzen, aber auch an Sekundärtugenden, dass sie dann eben auch, dass nicht mehr von diesem Stigma ausgegangen wird oder das Zertifikat auch ein bisschen Signalfunktion verliert und man dann auch eher unter den gegebenen Rahmenbedingungen hier diese jungen Leute unterstützt, dass sie dann auch in Ausbildung kommen, als dass man an der Strukturschraube dreht. Denn die Strukturschraube oder auch die höhere Selektivität des Gymnasiums führt ja nicht automatisch dazu, dass junge Leute, die nicht aufs Gymnasium gehen, mit den für den beruflichen Alltag nötigen Sekundärtugenden ausgestattet werden.
Also ich gehe völlig mit Ihnen d'accord, dass wir an der Qualität in den frühen Bildungsjahren auf jeden Fall noch einiges zu tun haben und danach arbeiten müssen. Ich muss aber sagen, ich bin so ein bisschen kritisch, was die Wertigkeit der Abschlüsse anbelangt. Also ich glaube, dass zum Beispiel dem Abitur Zertifikat sozusagen, diesem Bildungszertifikat, es nicht gut getan hat, diese Entwertung zu erfahren, wenn man heute, um irgendwie einen Medizinstudienplatz zu bekommen, nicht mal mehr die 1-0 reicht, sondern dann müssen auch noch die Punkte nach dem Komma sozusagen mitgerechnet werden, weil einfach eine 1-0 im Abitur mittlerweile zu viel existiert. Dann glaube ich, haben wir eher Probleme am oberen Rand, die Heterogenität noch adäquat abzubilden? Also wie können wir denn die richtigen Personen auswählen, sowohl auf Seite der Unternehmen als auch auf Seite der Universitäten, um da nochmal die Heterogenität besser abbilden zu können und die Jugendliche auch rechtzeitig in den für sie richtigen Bildungsweg zu bringen? Denn was wir sehen ist, von denen, die dann ein Studium anfangen, bricht auch ein Drittel das Studium wieder ab mit der Begründung, es fehlt Praxisbezug beispielsweise. Da frage ich mich immer, wenn jemand wirklich sich Praxisbezug in der beruflichen Qualifizierungsphase wünscht, warum landet der überhaupt im Hörsaal? Eine Antwort, die ich da aus der Praxis häufig bekomme, ist, am Gymnasium wird beispielsweise nur über den Übergang in die Hochschule beraten, nicht aber für den Bereich der dualen Ausbildung zum Beispiel in der Berufsorientierung. Und das ist was, was ich dann einfach bedauere, weil die machen dann noch 2 Jahre Abitur oder 3, dann kommt noch 2 Jahre Orientierung im Studium dazu, bis die dann abbrechen und als Studienabbrecher mit diesen Abbruchserfahrungen, ja auch mit diesen Erfahrungen des Scheiterns, dann irgendwann auf dem Arbeitsmarkt landen und doch noch eine Ausbildung machen. Das sind Jahre, die wir einfach verloren haben, was wir uns in Zeiten von Fachkräftemangel eigentlich auch nicht leisten können.
Das war jetzt vielschichtig. Ich würde mal anfangen mit der Spitze. Also das Gute, was wir ja beobachten, dass die Studiengänge, die starke Zulassungsbeschränkungen haben, also beispielsweise die genannte Medizin oder auch die Psychologie, ganz geringe Abbruchsquoten haben. Also dort wählt sich schon eine hochpositiv selegierte Gruppe rein, sei es über die Abiturnote oder sei es dann auch über zusätzliche Eingangstests oder zusätzliche Indikatoren, die die Universitäten ja heute auch für diese Studiengänge nutzen müssen im Zulassungsverfahren. Das Zweite ist tatsächlich auch, dass wir begreifen, und da gebe ich Ihnen völlig recht, dass das Gymnasium natürlich auch gerade in der gymnasialen Oberstufe so etwas braucht wie Berufsvorbereitung. Dass eben auch junge Leute schnell lernen, über welches Potenzial sie verfügen, auch welche Interessen sie eigentlich haben und wovon sie lieber die Finger lassen wollten. Ich meine, was wir ein bisschen beobachten, also Sie haben völlig recht, wir haben teilweise absurd hohe Abbruchsquoten, insbesondere auch in den MINT-Fächern, Abbruchs- bzw. Wechselquoten. Bei manchen wissen wir auch gar nicht genau, ob sie wechseln oder abbrechen. Aber nichtsdestotrotz sind diese Quoten viel zu hoch. Aber auch das ist für mich nicht grundsätzlich ein Argument, das Abitur selektiv oder den Zugang zum Gymnasium selektiver zu machen, sondern es ist eine Aufgabe eines modernen Gymnasiums, auch natürlich eine kluge Berufsvorbereitung mit den jungen Leuten zu machen und eben dann auch einer jungen Frau, einem jungen Mann zu sagen, also mit deinem Abiturschnitt und mit einem Punkt im Mathematik-Grundkurs solltest du dir gut überlegen, ob du Physik oder Informatik studierst oder ob du überhaupt studierst oder ob möglicherweise deine Chancen besser im Fachhochschulbereich sind als an der Universität. Also das halte ich auch für einen wichtigen Modernisierungsfaktor oder für ein wichtiges Desiderat für unsere Gymnasien, dass auch dort vor Ort die Leute begreifen, dass das Gymnasium heute junge Leute beschult, die nicht mehr unbedingt zur akademischen Spitzenleistung an den Universitäten in der Lage sind und dass man dort eben, wie gesagt, in die Berufsvorbereitung, in die Berufsorientierung geht, um dann Wege zu bahnen, dass wir nicht so viele Verlierer dann auf der weiteren Strecke haben.
Ich möchte mal zu den sogenannten Verlierern auch kommen, die es versuchen und das Abi dann aber doch nicht bauen. 7,6% hoch war die Durchfallerquote zuletzt 2023 in Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern auch noch bei 3%. Alle anderen Länder lagen dazwischen. Und dieses angesprochene Niveau, das Lernniveau, dass das an die Schwächsten sich irgendwie anpassen musste über die Jahre, macht sich vielleicht auch deutlich letztlich in dem Ausbau von G8 auf G9. Gehen Sie da mit und begrüßen Sie das, dass jetzt eigentlich fast alle Bundesländer wieder G9 machen?
Fragen Sie mich das oder Frau Marlin?
Natürlich beide.
Dann lasse ich mal Frau Marlin den Vortritt gern.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite aus Sicht der Wirtschaft ist natürlich schön, wenn wir da ein Jahr verkürzen können und die jungen Leute schneller auf den Arbeitsmarkt kommen. Was wir ja aber gesehen haben, sie kommen nicht schneller auf den Arbeitsmarkt, sondern sie gehen dann ja, weiß ich nicht, auf Reisen oder machen Work and Travel oder sowas oder ja, orientieren sich dann nach dem sehr anstrengenden Galopp durch die Oberstufe. Das heißt, wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass uns das nicht so viel bringt. Ich würde auch aus anekdotischer Evidenz aus dem Bekanntenkreis, ja, halte ich das, habe ich auch beobachten können, dass das nicht unbedingt der Königsweg ist, die jungen Leute da im Schweinsgalopp durchzujagen und dann sehr unfertige junge Leute sich selber zu überlassen, weil dann eben auch in der Oberstufe kein Raum für die Berufsorientierung bleibt.
Olaf Köller?
Ja, also ich gucke mir das ja auch mal international an. International ist ja durchaus üblich, dass die Leute nach 12 Schuljahren die Schule verlassen. Aber ich würde es mal abkürzen. Der Wechsel von G9 nach G8, wie Frau Marlin das auch schon sagte, hat dem System nichts genützt. Es hat dem System nicht geschadet. Die Rückkehr von G8 zu G9 hat, glaube ich, insgesamt dem System auch nicht maßlos geschadet. Man hat natürlich ein paar Probleme. Erstens hat das in den großen Bundesländern dreistellige Millionenbeträge nochmal gekostet. Und zweitens ist man jetzt plötzlich in der Situation, dass man in einzelnen Bundesländern plötzlich keine Abiturjahrgänge hat. Aber ansonsten sind das eben auch Strukturdebatten gewesen, die hinsichtlich ihrer Wirksamkeit maßlos überschätzt wurden. Viele Hoffnungen haben sich mit G8 nicht erfüllt, aber viele Hoffnungen werden sich jetzt mit der Rückkehr zu G9 auch nicht erfüllen.
Ganz am Ende die Frage zuerst an Sie, Frau Marlin, in unserer Streitkultur. Welches Argument von Herrn Köller hat Sie vielleicht überzeugt? Die Frage stellen wir immer.
Das ist eine gute Frage. Schwierig.
Ja. Na, vielleicht Berufsorientierung im Gymnasium.
Ja, gut. Ich glaube, es gibt viele, viele Schnittpunkte, wo wir wahrscheinlich einer Meinung wären. Das ist, dass wir an der Qualität arbeiten müssen, sowohl in den ersten Bildungsjahren als auch in der Oberstufe, was die Berufsorientierung anbelangt. Da würde ich auf jeden Fall sofort mitgehen.
Und Olaf Köller, was nehmen Sie mit als Anregung von den Ausführungen von Frau Marlin?
Naja, auf jeden Fall, dass es wichtig ist, keinen zu verlieren und dass wir eben möglichst in Anbetracht des schwierigen Arbeitsmarktes und Ausbildungsmarktes ein Schulsystem oder eine Schule brauchen, die möglichst alle in Arbeit bringt.
Machen zu viele Abitur? Das war die Streitkultur. Wir haben sie am Mittwoch dieser Woche aufgezeichnet. Danke sagt Henning Hubert fürs Zuhören. Und insbesondere bedanke ich mich bei Lydia Marlin, Arbeitsmarktexpertin am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, und bei Olaf Köller, Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Hier im Deutschlandfunk folgt Kultur heute. Bleiben Sie dran.